Ja, Geschwister, liebe Gäste, wunderschönen guten Morgen. Ich glaube mittlerweile, ja, ich wurde vorgestellt, langsam kommt, glaube ich, so die Phase, wo ich mich nicht mehr vorstellen muss. Ich glaube, die meisten kennen schon meinen Namen, genau, ja, ich bin heute mit meiner Frau, hier Ludmilla, genau, die mich unterstützt. Und ich bin froh, dass ich euch wieder heute, ja, unter das Wort Gottes nehmen darf. In den Hebräerbrief hinein, genau, dieser Text, den wir heute angehen wollen, der hat auch eine schöne Verbindung zu dem, was wir gerade gefeiert haben, zum Abendmahl. Schlagt mit mir auf, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10. Die Verse 1 bis 10. Ich glaube, wenn man hier auf jedes kleinste Detail eingehen möchte, dann könnten wir wahrscheinlich nur einen Vers behandeln. Ja, ich werde das nicht alles schaffen, aber ich denke, die große Botschaft, die Hauptbotschaft will ich weitergeben. Hebräer 10, Verse 1 bis 10. Bevor wir uns hier in diesen Text hineinbegeben, würde ich noch kurz beten, ihr könnt auch sitzen bleiben, wir werden nur kurz ruhig. Herr Jesus, du bist das lebendige Wort, du bist das Wort und dich wollen wir heute auch verkündigen, du bist Leben. Auch aus dieser Textpassage heraus, aus diesen Versen 1 bis 10, soll deutlich werden, Herr, dass du das Bessere Opfer bist, das größere Opfer bist. Herr Jesus, hilf auch mir in meiner Schwachheit, dass durch die Verkündigung der Geist wirkt und dass wir es verstehen, Herr, dass du uns das Verständnis schenkst. Nicht, dass wir herausgehen und es nicht verstehen, sondern dass du deine Herrlichkeit hier offenbarst und dass wir das sehen. Schenk uns einen Einblick, einen Blick hinein in deine Ja, in deine Größe. Amen. Hebräer, Kapitel 10, die Verse 1 bis 10. Ich lese zuallererst den Text vor und dann gehen wir, wie schon jahrelang, Vers für Vers durch und schauen uns die Bedeutung an. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er vorher sagt: Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünden hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ich denke, ihr seid sehr gut mit dieser Lehre vertraut, mit den Schatten, mit den Bildern. Und der Hebräerbriefschreiber hier, er zeigt auch an mehreren Stellen, dass das Gesetz, insbesondere auch hier im Kontext die Opfer, die Opferungen auch im Alten Testament, dass das nicht das Wahre ist. Das ist nicht das Eigentliche, sondern, wie wir es hier in Vers 1 lesen, es stellt einen Schatten dar, ein Abbild, um was zu tun, um auf das Original, um auf das Wahrhaftige, um auf das Größere hinzuweisen. Ich will kurz nur ein paar Texte euch zeigen, wie der Hebräerbrief das immer wieder betont, damit wir diese ganzen Gesetze, insbesondere diese Opferungen, richtig einordnen können. Schlagt mal ganz kurz auf, ein Kapitel zurück, Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8. Da heißt es, die Summe, also ab Vers 1, die Summe dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Denn jeder Hohepriester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die, jetzt wichtig, dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn sie zuspricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wir merken hier die Rede, das ist nur ein Muster, es geht nur ein Abbild, um ein Schatten, aber es gibt was Wahrhaftiges, aber das ist wo? Im Himmel. Das Himmlische, nicht das Irdische. Schaut mal hier in Kapitel 9, lese ich hier zwei Verse ab Vers 11 und 12. Da findet es auch Anklang. Christus aber, gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Hier auch wieder, ja, es gibt etwas Größeres, Vollkommeneres. Vielleicht noch einen Vers, und ich denke, dann können wir das hier abschließen. Da heißt es im Kapitel 9, Vers 23, es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, und dann sagt er hier, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Geschwister, ich denke, es wird deutlich im Hebräerbrief, dass das Gesetz und dass die ganzen auch Opferungen, sie waren ein Abbild, ein Schatten. Und das kennt ihr sehr gut, weil ich weiß, aus dieser Gemeinde wird das oft gepredigt. Wenn wir einen Schatten anschauen, wissen wir, wenn ihr meinen Schatten anschaut, ihr seht gewisse Umrisse. Und er bietet euch eine gewisse Information, aber diese Information ist begrenzt, nicht wahr? Ihr seht, was ich für eine Frisur habe, vielleicht am Schatten, ja. Ihr seht die Länge meiner Arme, ja, meine Körpergröße. Aber er bietet begrenzte Information. Ihr würdet nicht wissen, was ich jetzt für eine Augenfarbe habe. Ihr würdet nicht sehen, ob ich Karies habe oder nicht, wenn ich lächle. Ja, ihr würdet nicht sehen, was ich vielleicht auch für Emotionen habe, was ich für Vorlieben habe. Das offenbart euch ein Schatten nicht. Dann muss man wohin gehen? Zur Person selbst, nicht wahr? Dort ist die ganze Fülle. Zur Person selbst. Und so auch hier mit dem Gesetz und mit den Opfern. Ja, diese ganzen Schlachtopfer, diese ganzen Schatten, sage ich mal, sie weisen auf etwas hin, was viel größer ist. Sie weisen auf das einzig wahre Opfer hin. Auf das perfekte, vollkommene Lamm, Jesus Christus. Um das sich alles dreht und in ihm haben wir die ganze Fülle. Und wenn man das erkennt und wenn man das versteht, dann treiben einen diese ganzen Schatten und diese ganzen Abbilder zu Christus selbst. Und dahin sollen sie uns auch treiben. Zum Evangelium selbst. Denn er ist der Inhalt des Evangeliums. Wenn ich das aber nicht sehe, wenn ich das Alte Testament lese, die fünf Bücher Mose zum Beispiel, und ich sehe nicht, worauf das Alte Testament hinweist, dann bleibe ich wirklich im Schatten, dann bleibe ich im Dunkeln. William MacDonald hat einmal gesagt, wenn man das Gesetz dem Christus vorzieht, bedeutet dies, dass man das Bild einer Person der Person selbst vorzieht. Also man klammert sich dann an das Bild, aber man hat doch das Original. Aber nee, man will lieber das Bild. Das sagen wir nicht. Wir sagen, nein, ich sehe diesen Schatten, ich sehe diesen Umriss, er weist mich auf die Person hin und dann gehe ich zur Person. Dort habe ich die ganze Fülle. Ich finde es sogar manchmal noch schlimmer, wenn wir die Pharisäer sehen zur Zeit Jesu. Ja? Sie waren auch komplett im Dunkeln. Sie hatten das Alte Testament, sie hatten diese Schatten und Bilder, ja? Aber sie verstanden sie nicht. Und für sie wurde das Gesetz ein bloßes Einhalten auch von Geboten, von Ritualen und es endete wo? In Werkegerechtigkeit. Das halten, das halten, das halten und man baut noch um das Gesetz weitere Zäune drumherum und das ist eine Fülle an Gesetzen, auch an Menschengeboten und man sieht nicht, was der eigentliche Sinn dahinter ist. Und in ihrer ganzen Gesetzlichkeit verstrickt und in dieser ganzen falschen Vorstellung auch eines Messias, erkennen sie den nicht, der leibhaftig vor ihnen steht und von dem doch das ganze Gesetz gesprochen hat. Ihr sagt, ihr sucht in den Schriften, ihr sucht darin, sucht, sucht. Aber sie sind es doch, die von mir zeugen. Die ganzen Gesetze, die Opfer, die zeigen doch mit 10.000 Zeigefingern, zeigen sie doch auf mich und ihr erkennt mich nicht. Ihr wollt mich eher umbringen. Es gibt einen schönen Text aus Römer, in Römer 3, da lautet es, jetzt aber ist außerhalb vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Wo finde ich sie? Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, im Alten Testament, in den fünf Büchern Mose bis Maleachi, wird was bezeugt? Die Gerechtigkeit Gottes. Ja, aber wie kriege ich die? Durch Halten des Gesetzes? Nein, allein aus Glauben. Allein aus Glauben. Und diese Gerechtigkeit aus Glauben wurde schon im Gesetz bezeugt. Wenn wir das sehen, sehen wir das? Oder lesen wir nur einen alten, verstaubten Regelkatalog, mit dem wir nichts anfangen können. Ich habe den Vers gar nicht zu Ende gelesen. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Genau, ich fasse nochmal zusammen. Also im gesamten Gesetz, in den Opfern, wurde schon Gerechtigkeit aus Glauben proklamiert an den kommenden Messias, der kommen wird. Deshalb, Geschwister, und ich weiß, ich erzähle euch nichts Neues, aber ich will euch nur festigen darin, ich muss selber darin gefestigt werden, der Schlüssel zum Öffnen der Schriften ist Jesus Christus. Dann verstehen wir das Alte Testament. Dann wissen wir, warum sind Speiseopfer gegeben, warum sind Brandopfer gegeben, warum sind Sündopfer gegeben, warum die ganzen Schlachtopfer, warum? Einfach nur Regeln? Gott hat sich was dabei gedacht. Nun, weil dieses Gesetz eine Schattenfunktion hat, können somit die Opfer nicht in der Lage sein, Sünden zu beseitigen. Sünden komplett auszuradieren, wegzunehmen oder wie Malachi sagt, ins weite Meer hinaus zu werfen. Sie sind nicht in der Lage dazu. Sie können das Gewissen nicht reinigen und uns vollkommen machen. Schaut mal, wie haben wir gelesen hier in Vers 2. Es hätte doch dann ausgereicht, wenn man einmal geopfert hätte und dann wäre es vorbei. Gereinigt, alles, Schluss, aus, perfekt. Aber es heißt hier, die Darbringung, sie hat nicht aufgehört. Ja? Immer wieder wurde von Neuem geopfert. Im Vers 1 lesen wir alljährlich, ununterbrochen, Darbringung der Opfer. Aber die Funktion der Opfer ist eine andere. Und das sehen wir auch in den nächsten Versen. Schaut mal her, ich lese mal ab Vers 3. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Also diese Opferdarbringung, sie hatte eine Erinnerungsfunktion. Sie sollten dem Volk, gerade auch hier, insbesondere dem Volk Israel, aufzeigen, dass Sünde da ist, dass sie sündig sind und dass für ihre täglich begangenen Sünden etwas sterben musste. Denn der Sündelohn ist der Tod. In dem Fall waren es Tiere, die stellvertretend ihr Leben gelassen haben. Also ich sage es nochmal, da diese Tieropfer als Schatten dienten, waren sie schon allein aus dieser Funktion heraus nicht fähig, Sünden zu vergeben, Sünden zu beseitigen, Sünden wegzunehmen. Das lesen wir in Vers 4. Denn unmöglich, unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Schaut mal hier in Vers 11, gleiches Kapitel. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Also Geschwister, das ist wichtig, dass wir das einfach abspeichern. Diese Opfer waren nie gedacht, von Sünden zu befreien, sondern die Menschen daran zu erinnern, dass sie noch Sünder sind. Und damit, denke ich, auch direkt verbunden, weckten sie in einer Person diese Erwartung, wann kommt denn endlich das Opfer, wann kommt denn endlich etwas oder besser gesagt jemand, der endlich diese Sünden beseitigt, der wirklich bezahlt und nicht nur daran erinnert und mir vorzeigt, schuldig. Bist noch Sünder. Deswegen, es gab ja verschiedene, also Opferungen, manche täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, immer wieder. Und allein das, weil es ununterbrochen vorkommt, zeigt es doch schon, das bringt nicht zur Vollkommenheit. Es beseitigt nicht. Es zeigt immer nur auf, schon wieder ein Opfer, schon wieder, schon wieder. Ja, wann hört das auf? Wisst ihr, wann es aufgehört hat? 2000 Jahre zurück, als das wahre Opfer kam. Dann hat dieses System aufgehört. Dann hat Johannes gesagt, was hat Johannes gesagt? Siehe, das Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Da ist das Opfer, das wirklich wegnimmt. Die Opfer im Alten Testament, ja, sie waren für eine Zeit lang da, sie hatten ihre Funktion, sie konnten eine gewisse Zeit lang bedecken, das heißt aber nicht Sünden ausradieren, beseitigen, wegnehmen. Wenn wir lesen, dass Menschen auch im Alten Testament, dass ihnen vergeben wurde, Geschwister, dann auf welcher Grundlage? Dann immer nur auf der Grundlage Golgathas. Wie wollte Gott, dass Menschen Opfer bringen, Tieropfer bringen? Dass sie im Gehorsam zu ihm kommen, mit aufrichtigem Herzen, aus Glauben Opfer bringen. Aus Glauben. Und Gott sieht das Opfer an und sieht zu gleichen Zeiten auf Golgatha. Zu der Zeit war es vorausschauend, bei uns ist es zurückschauend, zurückblickend. Aber das ist der Hügel, dort wird Sünde ausradiert. Es gibt keinen anderen Hügel, es gibt kein anderes Tier, es gibt nur ein Lamm, eine Person, das ist der Sohn Gottes. Dort wird Sünde beglichen, ausgetilgt. Egal zu welcher Zeit man gelebt hat, ob zur Zeit Noahs, ob zur Zeit Davids, Samuels, ob wir, es gibt nur ein Fundament, eine Grundlage, wo Sünden beseitigt werden. Und das sind keine Tieropfer, das ist der Sohn Gottes. Und die Tieropfer haben wir gesagt, was? Sie schatteten voraus, auf wen? Auf den Sohn Gottes. Sie zeigten immer auf, wo in ihnen, schau her, Schuld ist noch da, aber es wird was kommen, was endgültig beseitigt. Schaut mal her, Vers 5, da heißt es, darum, interessantes Wort, darum, ja warum? Weil diese Opfer nicht in der Lage waren, Sünden wegzunehmen, darum spricht der, der in die Welt kommt. Wer ist in die Welt gekommen? Jesus, nicht wahr? Das Wort wurde Fleisch, er kam in die Welt. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er. Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Bleiben wir mal hier stehen. Wir sehen hier also, die Tieropfer hatten eine Funktion, aber niemals die Funktion, Sünden zu beseitigen. Darum, und jetzt kommt der Grund, deshalb wurde Jesus Mensch und kam auf die Erde. Warum? Weil diese ganzen Opfer, Gott hatte daran kein Wohlgefallen gefunden. Denkt man sich, ja wie? Aber Herr, du hast doch selber geboten im Gesetz. Wie sagst du jetzt, du hast kein Wohlgefallen gefunden? Habe ich so ein bisschen mir Gedanken darüber gemacht. Sag ich, Herr, wie ist das zu verstehen? Warum sagst du das? An Schlachtopfern hast du nicht gewollt, hast du kein Wohlgefallen gefunden. Nun, ich habe zwei Gründe, vielleicht gibt es auch mehr, aber die haben sich besonders eingebrannt. Zum einen lesen wir in der Schrift, dass die Opfer Gott nicht gefallen haben. Warum? Weil das Volk, also das Volk Israel selbst, sie mit einer falschen Haltung darbrachte, mit einer falschen Herzenshaltung. Sie taten es nicht im Gehorsam, sie taten es nicht mit aufrichtigem Herzen, nicht aus Glauben. Für sie wurde es ein bloßes Ritual, Religiosität. Aber es war nicht mit Glauben verbunden. Schaut mal her, schlagt mal auf im Alten Testament Jesaja, eine kurze Textpassage, ist unglaublich. Also die Wortwahl, die hier verwendet wird, ist knallhart. Jesaja, erstes Kapitel.
Jesaja Kapitel 1.
Schaut mal her ab Vers 10. Da sagt er, Jesaja 1, ab Vers 10, ich lese bis Vers 17. Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom. Ist hier Sodom gemeint? Nein, Israel, das Volk. Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom. Horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Das ist unglaublich, nicht wahr? Wir sollen Opfer bringen. Jetzt guckt mal, mit welcher Haltung das Volk Opfer bringt und was Gott darüber sagt. Was für harte Worte, ja? Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlung kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde und eure Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Guck mal, was hier stattdessen gesagt wird. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten. Verschafft Recht, der Weise führt die Rechtssache der Witwe. Wie sollte man Opfer bringen? So nicht, sondern Gott sagt, tut Buße, wascht euer Herz, lernt Gutes zu tun. Ja, werdet gottesfürchtig. Und dann kann man opfern, aber nicht auf diese Heuchlertour. Ich denke, das war ein Grund, warum Gott gesagt hat, ich habe keinen Gefallen an diesen Opfern. Ein anderer Grund ist folgender, und ich denke, der spielt auch hier auf diesen Text an, wenn wir zurück in Hebräer 10. Ich denke, dass Gott kein Wohlgefallen an den Opfern hatte, weil, ich habe schon gesagt, alle Tieropfer, sie waren Schatten, sie waren Bilder, sie waren unzureichend in dem Sinne. Dadurch gewannen die Menschen keine Vergebung ihrer Sünden, keine Versöhnung mit Gott. Sie waren nur bis zu einer bestimmten Zeit gegeben, diese Tieropfer, um den Weg des perfekten Lammes durch Schatten und Bilder vorzubereiten. Und deswegen heißt es hier, darum hat Gott, der Vater, seinen Sohn auf die Erde gesandt, ihn gezeugt durch den Heiligen Geist und ihm, da lesen wir, einen Leib bereitet. Der Leib Jesu. Jesus wurde Mensch. Er hat ihn einen Leib bereitet. Um was? Mit welchem Ziel? Diesen Leib zu opfern. Schaut mal in Vers 10. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Warum brauchte Jesus einen menschlichen Leib? Warum hat Gott ihn einen Leib bereitet, einen Körper? Und zum einen natürlich, er musste Mensch werden. Er musste Mensch werden, um in der Lage zu sein, zu sterben, sein Leben zu geben. Denn ohne Menschwerdung ist was? Kein Sterben, kein Blutvergießen, keine Vergebung. Und warum noch? Warum hat Gott ihm einen Leib bereitet? Mich hat das sehr an eine alttestamentliche Stelle erinnert, aus 3. Mose. Schlagt mit mir kurz auf, wenn ihr wollt. 3. Mose, 16. 3. Mose 16. Da heißt es, da geht es um diesen Tag Yom Kippur, der einmal im Jahr stattfindet, ja, ab Vers 21. Ich lese nur eine kleine Passage, aber ich finde, dadurch wird was sehr Schönes deutlich. 3. Mose 16, Vers 21 bis 22. Und Aaron, ja, so der Hohepriester, lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach all ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock, ja, der Sündenbock, alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste. Geschwister, wenn ihr das lest, denkt ihr hier einfach nur, naja gut, das war halt ein Gesetz, das mussten sie halt tun. Oder denkt ihr hier an Jesus? Ist nicht er hier ein Schatten, ein Abbild, also dieser Bock auf unseren Herrn? Ist er nicht hier der wahre und bessere Azazel, ja, dieser Sündenbock, der in die Wüste geschickt wurde, der unsere Sünden weggetragen hat? Wurde Jesus nicht auch in die Einöde geschickt für uns, in diese Verlassenheit, Gottverlassenheit, Menschenverlassenheit, völlig allein? Alfred hat vorhin daraus gelesen, ich lese nochmal, ja. Schaut her, was für schöne Parallelen aus Jesaja 53. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich lese uns kurz noch eine ergänzende Stelle, braucht nicht nachschlagen, 1. Petrus. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Geschwister, warum wurde Jesus ein Leib bereitet? Warum musste er kommen? Zum einen haben wir gesagt, damit er sterben wird. Und der zweite Grund, damit all deine Ungerechtigkeit, meine Sünden, dieser ganze Berg davon, unser ganzer Berg davon, auf diesen Leib aufgeladen wird. Und er trägt ihn ans Holz. Vor 2000 Jahren guckst du zurück und sagst, da hängt jede einzelne kleine, bewusste, unbewusste Schuld und Sünde auf diesem Leib, an ihm. Auf diesem Azazel. Schön, nicht wahr, so eine Wahrheit zu wissen. Wir kennen sie und trotzdem ist es gut, es nochmal zu verinnerlichen, zurückzuschauen. Was ist dort passiert? Was fand dort statt? Und das ist das, was wir auch heute unter anderem im Abendmahl feiern. An was denken wir? Sein Leib wurde für uns gegeben. Was ist der Leib, auf dem alle unsere Ungerechtigkeiten drauf waren? Und er starb. Lasst uns noch weitermachen. Ich glaube, ein bisschen habe ich noch. Vers 7. Ich lese nochmal ab Vers 5. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. Oh, gut, dass er das gesagt hat. Ich komme. Blick mir hat gesagt, ich komme nicht. Was wäre? Alle verloren. Aber er sagt, nein, nein, ich komme. Gut. Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Um was zu tun? Um deinen Willen, o Gott, zu tun. Da all diese ganzen Tieropfer die Sünden der Menschen nicht vergeben oder beseitigen konnten, wegnehmen konnten, wird Christus Mensch, haben wir gesagt. Er bekommt einen Leib und tut jetzt was? Was macht er in dem Leib? Er tut den Willen Gottes, den Willen seines Vaters, den sonst ja keiner erfüllen konnte. Keiner war in der Lage. Jesus sagt oft, auch im Johannes-Evangelium lesen wir es dominant, wo er sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richtig, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Was genau war der Wille Gottes? Was ist hier der Wille? Der Wille des Vaters, was ist das? Nun, wenn wir hier im Kontext bleiben, dann können wir hier diesen Willen erschließen, herausfinden. Und dann sehen wir, schaut mal her, in den nächsten Versen 8 und 9. Er wiederholt sich hier ein wenig, er sagt, während er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, ja, weil sie sind nicht ausreichend, sie beseitigen Schuld nicht. Die nach dem Gesetz ja dargebracht werden, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und dann heißt es hier, er nimmt das Erste weg, damit er das Zweite aufrichte. Was will er jetzt sagen? Was ist der Wille Gottes? Damit man das Erste wegnimmt und das Zweite aufrichtet. Was ist das Erste? Das ist der alte Bund auf dem Berg Sinai mit den ganzen Gesetzen, die an das Volk Israel ergingen. All diese Gesetze am Sinai, die ganzen Gebote, auch die Opfergebote inkludiert. Sie konnten Gott nicht zufriedenstellen. Das war das Erste. Das war der erste Bund. Aber jetzt kommt der, auf den, ich sag mal, das ganze Jahr Alte Testament hinzeigt, hindeutet. Jetzt kommt der, der Christus, und führt den Willen Gottes aus, um was zu tun? Um das Zweite aufzurichten. Was ist das Zweite? Der bessere Bund. Der neue Bund. Das ist der Wille Gottes. Seinen Sohn am Kreuz zu zerschlagen, um den besseren Bund aufzurichten. Den neuen Bund, in dem wir sind. So gut, dass es den zweiten Bund gibt, nicht wahr? Überleg mal, wir wären alle unter dem ersten. Keine Chance. Das Gesetz bewirkt was? Zorn. Ich will nicht darunter. Ja, aber das ist nur im ersten Bund. Zorn. Gut, dass der Herr Jesus das Zweite aufrichtet. Schaut mal her, hier gibt es auch einen Text, der das schön unterstützt. Auch alles im Hebräerbrief, Hebräer 8. Schaut mal ab Vers 7. Da hören wir das auch raus, wie schön das klingt. Da heißt es, denn wenn jener Erste, also das Erste, denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott, und sie werden mir zum Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Das ist die Kraft des neuen Bundes. Das ist die Kraft des Opfers Christi. Überleg mal, wie schön das ist. Gott schaut auf dich, er schaut deine Schuld in der Vergangenheit an, deine Sünden in der Gegenwart und all die zukünftigen, die noch passieren würden. Er sagt, alles weg, alles vor 2000 Jahren getilgt. Ich gedenke ihrer nicht mehr. Komm her, mein Kind, erb das Reich. Du bist gerecht erklärt. Du bist in meinem Sohn. Was sollte ich dir vorenthalten? Darauf wollte ich jetzt gar nicht aus. Ich wollte den letzten Vers lesen, genau. Und ihre Gesetze werde ich nie mehr gedenken, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Geschwister, und auch hier sehen wir ja, eins, zwei, das Erste, das Zweite. Das Erste vergeht, das Zweite kommt, ist aktiv. Das gilt uns. Wir sind darin. Und dann heißt es hier, abschließend, in Vers 10, er sagt hier, also er nimmt das Erste weg, damit er das Zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt. Durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. In diesem Willen, in welchem Willen? In dem Willen des Vaters, nämlich, dass der Sohn ans Kreuz geht, ja, sein Leib opfert, eine ewige Erlösung schafft, einen neuen Bund aufrichtet, sind wir geheiligt. Dieses Opfer, hier heißt es schön, ein für alle Mal, es hat absolut ausgereicht. Ich habe schon vorhin immer wieder betont, nicht dieses, wie in Vers 1, ununterbrochene, ständige Opfer, nein, einmal für immer. Ich muss keine Tieropfer mehr bringen. Oder ich muss auch, wie es auch gerade im Katholizismus sehr verbreitet ist, nicht immer den Sohn von Neuem kreuzigen, erneut. Ich brauche das nicht. Ein für alle Mal, das Opfer hat gereicht. Er hat alles ausgetilgt. Punkt, aus. Jetzt kann ich ruhen. Jetzt kann ich in ihm ruhen. Aber da ist doch noch eine kleine Sünde. Kurz vor meinem Tod habe ich doch noch was. Nein, ausgetilgt, vorbei, Punkt. Er hat alles gemacht. Du bist jetzt geheiligt. Wir sind jetzt durch Gott geheiligt. Griechisch hagiazo. Ich bin dann jetzt im Aussprechen der Sprache nicht mächtig. Aber dieses Wort bezieht sich nicht auf diesen, wir kennen das Heiligungsprozess, dass man Christus immer ähnlicher wird, das ist ja Heiligung, Christus ähnlich werden, sondern es bezieht sich auf einen Zustand. Du bist geheiligt, du bist jetzt für Gott abgesondert. Vorher warst du wo? In der Welt, hast die Vergnügungen, hast nach deinem Fleisch gelebt, nur für die Welt, Christus hat für dich keine Rolle gespielt. Jetzt, Gott nimmt dich raus, du bist geheiligt, auf Grundlage des Opfers Christi, auf Grundlage des zweiten Bundes, du bist geheiligt. Du bist für Gott abgesondert, für ihn. Bist für ihn jetzt da. Nicht mehr für dich, nicht mehr für die Welt, für ihn. Ich hoffe, du kannst das von dir sagen. Er hat uns heilig gemacht. der, ich will zum Abschluss hier einen Vers lesen, im 1. Korintherbrief wird dieses Wort auch nochmal gebraucht, sehr deutlich. Da heißt es in 1. Korinther 6, da kommt dieser Kontrast nochmal schön zur Geltung. 1. Korinther 6, schaut mal 9 bis 11. Und damit möchte ich dann auch abschließen. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenständer, noch Diebe, Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen. Oh, wir waren da, wir waren in dieser Kategorie, jetzt nicht mehr. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Wir sind abgesondert für ihn, für Christus, für Gott. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus durch den Geist unseres Gottes. Ist das nicht Evangelium? Schwester, ist das Evangelium, oder? Das brauchen wir, Geschwister. Wenn wir nur in diesem Regelkatalog bleiben oder es so sehen, haben wir kein Evangelium. Aber das Evangelium ist da drin. Wir müssen es sehen und wir müssen es verkündigen. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott anbeten im Gebet und ich mache dann den Abschluss. Wir können aufstehen.